Teilen wir mit, dass es um eine Neuigkeit im Kontext der 129a-Verfahren geht, die wir jetzt gleich dokumentieren und diskutieren wollen. Dazu jetzt kurz die Tonprobe, Herr Wölki. Sie sind Rechtsanwalt in Berlin und vertreten einen der Beschuldigten aus der zweiten Welle sozusagen der Serie von Hausdurchsuchungen, die die Bundesanwaltschaft im vergangenen Jahr inszeniert hat.
Ja, das ist richtig.
Okay, Sie sind auch gut zu verstehen.
Gut.
Und wir haben also gelesen, Sie haben auch eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, die auch über die Seite einstellung.so36.net zu lesen ist, dass die Bundesanwaltschaft dieses das zweite, aber jetzt von der Anzahl der Entscheidungen, die beim Bundesgerichtshof hätten angelegen, dritte Verfahren nicht eingestellt, sondern abgegeben hat, noch bevor der Bundesgerichtshof eine weitere Entscheidung zu Lasten der Bundesanwaltschaft hätte aussprechen können.
Ja, im Prinzip ist natürlich auch eingestellt richtig, denn das 129a-Verfahren, also wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, das ist eingestellt und übrig bleibt ein Verfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, also nach 129. Und deshalb ist eingestellt insofern auch richtig. Und aus diesem Grunde, eben weil es in Anführungsstrichen nur noch um eine kriminelle Vereinigung gehen soll, ist es die Bundesanwaltschaft auch der Meinung, dass sie nicht mehr zuständig sei und hat das an die Staatsanwaltschaft nach Flensburg abgegeben.
Nach Flensburg deswegen, weil die Mehrzahl der Beschuldigten in Schleswig-Holstein wohnhaft sind.
Das ist richtig, Schleswig-Holstein und Hamburg.
Sie vertreten einen Beschuldigten in Berlin.
Richtig.
Vielleicht können wir soweit erfahren, wie das öffentlich, ohne dass Ihr Mandant sich auf diesem Wege belastet, möglich ist. Was dort überhaupt der Gegenstand ist, was ihm überhaupt vorgeworfen wird und vielleicht auch dann nochmal rekapitulieren, mit welchen Methoden gegen Ihren Mandanten und die anderen Beschuldigten welche Mittel dort angewendet worden sind.
Ja, also im Prinzip muss man wohl so ein bisschen so sagen, ist dieses 129a oder mittlerweile nur noch 129-Verfahren eigentlich so ein bisschen kurios. Es ist folgendermaßen vorgeworfen, werden den Beschuldigten mehrere Brandanschläge aus den Jahren 2002, 2004 und 2006 in Schleswig-Holstein und einer auch in Berlin. Und deshalb soll es nämlich auch in Berlin Gruppenmitglieder geben. Und insgesamt handelt es sich um 11 Beschuldigte, denen halt eine Beteiligung daran vorgeworfen wird, wobei es so ist, dass diese Beschuldigten erst zu Beschuldigten wurden, nachdem sie jeweils andere Beschuldigte oder nachdem festgestellt wurde, dass sie jeweils andere Beschuldigte kennen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Kennzeichnende für dieses Verfahren, dass es alles über so eine Art Kontaktschuld, muss man wohl sagen, läuft. Also dass es keine konkreten Beweise gibt, sondern es gibt einfach so Bekanntschaften und dann wird gesagt, ja, der ist wohl auch dabei.
Das war ja dieses Verfahren, in dem so ganz kuriose Dinge auftauchten, wie einzelne dieser Beschuldigten würden sich nicht an G8-Vorbereitungen beteiligen und deshalb seien sie verdächtig der konspirativen Handlungen.
Ja, das ist, so steht es in den Beschlüssen jedenfalls drin. Also diese Anschläge, die es da gegeben haben soll, wie gesagt, 2002, 2004 und 2006, die sollen sich alle gerichtet haben oder sollen so eine antimilitaristische Ausrichtung gehabt haben. Und es wird dann gesagt, dass diese ganzen Leute, die beschuldigt werden, die würden sich auch im Bereich Antimilitarismus engagieren. Und es wurde auch behauptet, dass diese oder dass davon auszugehen ist, dass diese Gruppierung oder diese angebliche Gruppierung dass die auch was zum G8-Gipfel in Rostock planen würde, eine große, aufsehenerregende Tat. Und deshalb hätten die Leute demonstrativ gesagt, also die Beschuldigten, demonstrativ gesagt, sie würden nicht nach Rostock fahren, ja, weil da wohl einige von den Leuten gesagt haben, nee, mit Rostock, da fahren wir nicht hin, wir bleiben zu Hause. Und das ist dann halt als Anhaltspunkt genommen worden, dass die Leute besonders konspirativ vorgehen würden.
Ja, in einem Fall war dann, glaube ich, auch zu hören, eine solche Geschichte wie einer der Beschuldigten oder mehrere würden im nicht allzu fernen Umfeld von Rostock-Heiligendamm leben und könnten, da sie an dem Abend einer Observation entwischt seien, durchaus zu einem Anschlag, der nun auch an dem Abend wohl stattgefunden hat, dabei ging es um Farbbeutel wohlgemerkt, in Heiligendamm ausgeübt haben.
Ja, wobei das, also der oder die Argumentation ist vielmehr so gewesen, dass Leute, also von den Beschuldigten, Hindernislauf trainieren würden. Und aus diesem Grunde seien sie dazu in der Lage gewesen, da so einen Farbbeutelanschlag auszuführen. Das ist aber alles, also solche, das sind ja alles so ganz vage Vermutungen. Es wird halt immer gesagt, ja, der hat vielleicht diese Fähigkeit und deshalb kann das gewesen sein. Und das ist halt so das Kennzeichner für dieses Verfahren. Nicht?
Das ist jetzt gerade für mich ja ganz neu. Wir haben ja schon in anderen Verfahren so Kuriositäten erlebt wie Wort- und Schriftvergleiche über Suchmaschinen im Internet und so. Und da dann einzelne Satzversatzstücke, die dann eben für so heftige Beschuldigungen und Untersuchungshaft in dem Fall sogar ausgereicht haben. Hier ist also das Trainieren von Hindernislauf ein von der Bundesanwaltschaft jedenfalls ernst genommenes Indiz für terroristische Betätigung.
So ganz, weil dieser Farbbeutelanschlag, weil der eigentlich nicht Gegenstand dieser, also es geht ja im Kern um Brandanschläge und dieser Hindernislauf und diese Farbbeutelsachen, das war ja alles noch viel später. Erstmal ist halt nur gesagt worden, es gab verschiedene Brandanschläge und wahrscheinlich ist das ein und dieselbe Gruppierung. Und da wurde diese Argumentation, dass es sich um dieselben Leute handeln soll, auch aus den Bekennerschreiben gezogen. Wobei das für mich nicht so ganz nachprüfbar ist, weil mir einfach diese Bekennerschreiben in dem Wortlaut nicht vorliegen. Die waren bislang noch nicht Bestandteil der Akteneinsicht, die ich erhalten habe.
Jetzt haben Sie ja schon angedeutet und auch in Ihrer Erklärung hervorgehoben, dass besonders zu skandalisieren ist in diesem Verfahren, dass diese Gruppenkonstruktion, muss man ja immer noch mal voraussetzen, 129a richtet sich gegen vermeintliche oder tatsächliche Konstruktionen von Gruppen. Das, wie wir gesehen haben, ist der Bundesanwaltschaft weitgehend auch selbst überlassen, diese Gruppenkonstruktion juristisch herzustellen. In diesem Fall diese Gruppenkonstruktion begründet wird mit so etwas wie einer Kontaktschuld.
Ja, also das trifft zum eigentlich ganz besonders auf den durch mich verteidigten Beschuldigten zu. Da ist es einfach so, es wird gesagt, ja, der kennt einen weiteren Beschuldigten, engagiert sich politisch und deshalb ist er Beschuldigter. Deshalb kommt er in Betracht, da Teil dieser angeblichen terroristischen Vereinigung zu sein. Und was Weiteres gibt es nicht. Das Problematische ist dabei allerdings auch, dass der Bundesgerichtshof, da liefen auch Beschwerden dagegen, der hat sich halt mit diesem Argument einfach mit keinem Wort auseinandergesetzt. Und man muss eigentlich sagen, so eine Kontaktschuld kennt das deutsche Strafrecht überhaupt nicht. Das ist dem sogar ziemlich fremd. Und naja, diese Vergleiche, die sind dann immer ein bisschen einfach, aber nicht ganz unzutreffend. Man kann es eigentlich so ein bisschen mit der Sippenhaft im Dritten Reich vergleichen, nicht? So eine Kontaktschuld, dass die dann ausreicht, um auch ganz einschneidende Grundrechtseingriffe vorzunehmen, nämlich, da knüpfe ich an das an, was Sie mich vorher gefragt hatten, was da gelaufen ist an Überwachungsmaßnahmen. Das ist ja auch überhaupt kein Pappenstiel gewesen. Da wurden Telefonüberwachungen gemacht, Observationen, es wurden auch Wohnrauminnenüberwachungen gemacht, also der Wohnraum wurde abgehört teilweise. Autos wurden verwanzt und mit Peilsendern bestückt. Im Prinzip die ganze Bandbreite, die so ein Ermittlungsverfahren hergeben kann.
Und eben auch der Stand der technischen Entwicklung hergeben kann.
Ja, na, sicher. Es ist ja kennzeichnend für die Ermittlungsbehörden, dass das, was technisch möglich ist, auch bei jeder Gelegenheit versucht wird auszunutzen. Ja. Und im Hinblick auf meinen Mandanten jedenfalls kam das zu keinem Ergebnis. Also es hat keinen einzigen, es gibt keinen Tatnachweis oder auch nur irgendein Indiz, dass er an irgendeiner Tat oder beteiligt gewesen ist oder Mitglied in so einer terroristischen Vereinigung gewesen sein soll.
Können Sie nochmal schildern, wie die Hausdurchsuchung bei Ihrem Mandanten vor sich ging?
Bei meinem Mandanten war das so, wie es in Berlin mehr oder weniger üblich ist, leider Gottes. Da wurde halt in aller Herrgottsfrühe, so ich meine, es wäre gegen 5 oder 6 Uhr gewesen, die Tür eingerammt durch Polizeibeamte. Mein Mandant wurde gleich auf die Erde gedrückt, gefesselt. Dann wurde der Rest der Wohnung in Anführungsstrichen gesichert. Und dann wurde mit der Durchsuchung begonnen, beziehungsweise mein Mandant, der wurde dann auch wieder von den Fesseln befreit und konnte mich halt anrufen. Ich bin dann zu der Durchsuchung hinzugekommen. Da haben durchsucht einige Beamte vom Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, vom Berliner Landeskriminalamt und auch ein Beamter der Bundesanwaltschaft. Der hat auch mit durchsucht, auch tatkräftig. Um das noch kurz abzuschließen, sind sehr viele Sachen mitgenommen worden. In erster Linie Computer, weil sich da angeblich irgendwelche Hinweise finden lassen könnten. Und die Sachen, die beschlagnahmt worden sind, sind eigentlich fast alle wieder herausgegeben bislang.
Jetzt kürzlich oder schon im Laufe der Wochen und Monate, muss man ja sagen?
Im Laufe der Monate immer mal wieder. Es funktioniert mehr oder minder so, dass es dann halt einen Anruf vom Landeskriminalamt gibt, dass Sachen wiedergebracht werden und dann bekommt man die.
Okay. In Berlin haben auch weitere Hausdurchsuchungen in diesem konkreten Einzelfall stattgefunden.
Ja, es gab, die Wohnung meines Mandanten ist durchsucht worden, dann auch noch seine Arbeitsstelle und dann ist auch noch die Wohnung eines weiteren Beschuldigten durchsucht worden, eben der Person, die mein Mandant kennt.
Okay, wenn wir jetzt vielleicht von dem Fall Ihres Mandanten und von dieser Gruppe sozusagen, die dort konstruiert worden ist, ein bisschen absehen und mal darauf gucken, auf die Beweggründe, die die Bundesanwaltschaft jetzt bewogen haben, die ganze Sache abzugeben, einzustellen in diesem Sinne. Was meinen Sie?
Also ich meine eigentlich, dass es relativ eindeutig ist, warum das abgegeben worden ist, die Bundesanwaltschaft. Die hat einfach in den letzten Wochen und Monaten eine Schlappe nach der anderen hinnehmen müssen. Und dadurch, dass das jetzt abgegeben wird, ist es so, dass die Bundesanwaltschaft die ganze Verantwortung dieses Verfahrens wo ein, ja, in Anführungsstrichen Erfolg, also Erfolg für die Bundesanwaltschaft, überhaupt nicht absehbar ist. Die ganze Verantwortung, die gibt sie jetzt ab, schiebt es ab an die Staatsanwaltschaft in Flensburg. Und auch die weiteren Entscheidungen, die eigentlich sonst der Bundesgerichtshof treffen müsste, nämlich eben über die Durchsuchung, beispielsweise über darüber, ob überhaupt ein Tatverdacht gegeben ist. Auch diese Entscheidungen werden dann nicht mehr von dem Bundesgerichtshof getroffen, sondern eben von der Staatsschutzkammer in Flensburg. Und damit hat dann auch so eine für die Bundesanwaltschaft voraussichtlich negative Entscheidung auch ein ganz anderes Gewicht. Es ist eben nicht mehr der Bundesgerichtshof, der die Bundesanwaltschaft abwatscht, sondern ein weit untergeordnetes Gericht. Mhm. Und insofern erspart sich oder versucht die Bundesanwaltschaft, sich da eine weitere Schlappe zu ersparen.
Die Bundesanwaltschaft möchte also nicht noch einmal lesen, bloße Spekulationen sind kein hinreichender Tatverdacht.
Zum Beispiel, davon, also das ist, ich gehe davon aus, dass es genau das ist, weshalb die Bundesanwaltschaft das abgegeben hat.
Ja. Wenn wir jetzt vielleicht vorsichtig politisch das Ganze bewerten, was sich seit 9. Mai, glaube ich, gab es die erste Welle, an Hausdurchsuchungen abgespielt hat, dann die öffentlichen Auseinandersetzungen dazu, die weiteren Hausdurchsuchungen, die erheblichen Kriminalisierungsbemühungen und die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes. Muss man ja doch sagen, politisch ist das alles nicht so eindeutig ein Erfolg der Solidaritätsbemühungen und Bewegungen, sondern politisch hat die ja, so ein Law-and-Order-Diskurs im Zuge dieser Maßnahmen an Boden gewinnen können, insbesondere was die Legalisierung von bis dahin umstrittenen Maßnahmen angeht. Wie würden Sie das beurteilen?
Naja, also diese Diskussion um Legalisierung bis dahin nicht bestehender Maßnahmen, also ich würde die jedenfalls nicht auf diese Verfahren, die hier gelaufen sind, zurückführen. Also, denn das ist ja eigentlich ein ganz allgemeiner politischer Diskurs, ein ganz allgemeiner Rollback, der stattfindet. Es ist, ich schätze es hier, was diese 129a-Verfahren angeht, die muss man sicherlich im Zusammenhang mit dem G8-Gipfel sehen. Das ist überhaupt nicht trennbar, denn die Durchsuchungen, die haben ja auch nicht ohne Grund im kurzen zeitlichen Abstand zu dem Gipfel dort stattgefunden. Einerseits kurz vorher, um die Leute dann davor, vor diesem Gipfel einzuschüchtern. Und im Fall des Verfahrens, wo ich verteidige, kurz danach, um dieses positive Element, was aus diesem Gipfelerfolg für die Protestbewegung entstanden ist, um da einen Dämpfer einfach zu verpassen.
Hm. Ja, kann man so sehen. Ich würde das noch ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, den sogenannten Sicherheitsbehörden dieses Landes ist es mit diesen Maßnahmen in großem Maße gelungen, Einschüchterung durchzudrücken und auf der anderen Seite tiefen Einblick in linke Strukturen zu erhalten.
Ja, gut, das gilt aber, denke ich, im Prinzip für alle 129a-Verfahren. Es ist ja eigentlich hinlänglich bekannt, dass diese 129a-Verfahren für die Sicherheitsbehörden, für die Polizei ein fantastisches Instrument darstellen, um Strukturen auszuleuchten. Und dazu dient sowas natürlich auch. Es ist mit keinem anderen Tatbestand möglich, so viele Beschuldigte in ein Verfahren zu ziehen und dann auch immer das Umfeld auszuleuchten. Und das ist hier sicherlich auch gemacht worden. Und natürlich, jede Repression schüchtert ein, aber ich halte es trotzdem, oder ich glaube nicht, dass es Auswirkung dieser Verfahren gewesen ist, da eine Diskussion zu eröffnen, um weitere Maßnahmen durchzusetzen. Das ist einfach nicht anlässlich dieser Verfahren geschehen. Diese Verfahren haben sicherlich auch noch ein Stück dazu beigetragen, aber ich denke nicht, dass diese Verfahren dazu waren, sie nämlich auch im Gegensatz zum Beispiel zu irgendwelchen 129a-Verfahren gegen, in Anführungsstrichen, islamistische Täter, wie wir das im Sommer hatten, die waren ja viel presseträchtiger und die eignen sich viel mehr dazu. Diese Verfahren hier, das meine ich, sind eher so ein bisschen so, auch so kleinere Testballons, die da gestartet werden, zum Beispiel nämlich auch hinsichtlich des Tatverdachtes, denn die Bundesanwaltschaft, die sich natürlich, es gibt da eine sehr klare Rechtsprechung eigentlich dazu, was man für die Annahme eines Tatverdachtes braucht. Und ausreichend ist nicht einfach nur so eine, wie ich es nenne, Kontaktschuld, sondern man braucht dann natürlich auch noch ein paar Tatsachen, ein paar konkrete Tatsachen, an denen sich sowas festmachen lässt. Und auch der Bundesanwaltschaft ist klar, dass das in diesem Fall nicht vorliegt. Und die hat dann, denke ich mal, dennoch versucht, da einfach mal so einen Testballon zu starten und zu gucken, wie weit kann sie gehen, ohne dass sie da eingeschränkt wird vom Bundesgerichtshof. Wie weit macht der Bundesgerichtshof auch solche Sachen mit? Und da muss man sagen, der Bundesgerichtshof ist jedenfalls der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof, der ja diese Durchsuchungsbeschlüsse und diese ganzen Maßnahmen in Beschlüssen erlassen hat, der ist da sehr weit mitgegangen. Der hat nämlich, wenn man sich da die Akten anguckt, offensichtlich nicht mal richtig geprüft, was er da macht. Der hat das einfach nur unterschrieben. Und das ist jedenfalls, was den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof angeht, auch nichts Neues. Sowas hat man relativ oft, dass da einfach nur das übernommen wird, was von der Bundesanwaltschaft kommt und unterschrieben wird.
Dann denke ich, haben wir das bei diesem Verfahren sagen wir, mit einem Bestandteil zu tun, eines Versuchs, auch rechtlich die ganze Geschichte weiter nach rechts zu drücken und Kriminalisierungsinstrumente gegen linke, freie politische Assoziierung an den Start zu bringen.
Ich denke, also das wäre, würde jedenfalls auch eher meiner Einschätzung entsprechen. Da muss man wohl auch sagen, das ist auch ein Stück weit mit Sicherheit gelungen. Leider.
Okay. Dann vielleicht abschließend nochmal, wie geht es jetzt für Ihren Mandanten und für die anderen Betroffenen dieses Verfahrens weiter?
Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Es ist hinsichtlich der Entscheidungen, die da anstehen, zum Beispiel nämlich über Durchsuchungen und Ähnliches, ist jetzt erstmal damit zu rechnen, dass sich das alles sehr lange verzögern wird, weil sich nämlich erstmal die Staatsanwaltschaft in Flensburg da einarbeiten muss. Es gibt recht umfangreiches Aktenmaterial und das wird halt einfach ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und dann wird man auch schauen, ob die Staatsanwaltschaft in Flensburg überhaupt die Sache so mitmacht, wie sie von der Bundesanwaltschaft begonnen wurde, oder ob sie da nicht eher das Verfahren auch einstellt.
Damit liegt der Ball sozusagen hier im Norden, Hamburg und Schleswig-Holstein, dementsprechend auch weiter politischen Druck zu entfalten. Das Verfahren ist keineswegs beendet.
Das ist richtig, das ist keineswegs beendet, das geht noch weiter und man muss natürlich auch nochmal betonen, das ist ein politisches Verfahren. 129a-Verfahren sind immer politische Verfahren und da gehört natürlich dann auch von Seiten der Betroffenen ein politisches Agieren dazu.
Herr Wölke, haben Sie vielen Dank für Ihre umfassende Auskunftsbereitschaft, würde man wahrscheinlich vor Gericht oder irgendwo so sagen, ne? Für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier noch ein bisschen zur Öffentlichkeit beizutragen, zur Herstellung von Öffentlichkeit.
Ja, bitteschön, ich danke auch.
Vielen Dank. Tschüss. Nach Berlin, Rechtsanwalt Wölki aus Berlin zu dem Vorgehen der Bundesanwaltschaft, diese Verfahren jetzt abzugeben. Dabei handelte es sich um die zweite Hausdurchsuchungswelle.